Guten Abend. Bevor wir mit dem Text, mit dem heutigen Text starten, möchte ich beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir stehen an dieser Abendstunde vor dir. Wir danken dir herzlich, dass du uns diesen Abend ermöglicht hast. Wir danken dir, dass du uns unter dein Wort versammelt hast, dass du uns eingeladen hast, dass du uns die Sehnsucht danach in unsere Herzen geschenkt hast, dass wir uns hier versammeln. Und wir wollen dich bitten, dass du uns heute Abend dein Wort öffnest, dass du uns durch dein Wort segnest. Ja, Jesus, wir wollen aus deinem Wort lernen. Wir wollen dich bitten, auch für die Geschwister, die heute nicht dabei sein können, besonders die krank sind, mögest du ihnen deinen Trost schenken, deine Gegenwart schenken. Segne du uns, segne du mich und schenk mir innere Ruhe, auch das Wort weiterzugeben, dass wir gesegnet werden durch dein Wort. Ich danke dir jetzt schon dafür. Amen. Ja, wir sind heute in Apostelgeschichte 5. Wir wollen heute betrachten Verse 17 bis Vers 32. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Text, ein erzählerischer Text, der beschäftigt sich weniger mit tiefen geistlichen Dingen, sondern der Text erzählt heute so einige Begebenheiten, die doch für uns interessant und lehrreich sind. Ich möchte erstmal den ganzen Abschnitt lesen und dann nach und nach durchgehen. Apostelgeschichte 5, Verse 17 bis 32. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten die Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten: Das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter von den Türen stehen. Aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind noch ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte. Und wir sehen, dass die Gemeinde Jesu Christi, die wächst gewaltig. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Oder in Kapitel 5, Vers 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Also die Gemeinde wuchs gewaltig. Die Apostel, die haben sich erstmal nur auf Jerusalem konzentriert. Die haben hauptsächlich im Tempel gepredigt, aber trotzdem so viele Menschen kamen schon zum Glauben. Und Gott, und das haben wir letzte Woche miteinander betrachtet, Gott hat durch viele Wunder und Zeichen deren Predigt wirklich bestätigt. So, dass wir lesen, dass die zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 13, von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Das heißt, die neue Lehre, die hat einen Anklang im Volk Israel gefunden. Die Leute, die haben auf einmal gesehen, da ist was dran an dieser neuen Lehre. Auch wenn sie nicht an Christus glaubten, doch hielten sie viel von dieser neuen Lehre. Und trotzdem haben die Apostel von Anfang an Gegenwind bekommen von den Juden. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, dass die Apostel schon mal verhaftet wurden. Die waren vor die Oberen im Volk gestellt. Die mussten sich rechtfertigen wegen einer Sache. Die haben nämlich einen Lahmen geheilt. Und nach dieser Verhandlung kam raus, dass die Oberen im Volk haben den Apostel einfach ein Redeverbot aufgestellt. Die haben gesagt in Apostelgeschichte 4, Vers 18, und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Also das hat schon gerade die religiösen Führer im Volk Israel, das hat sie auf den Plan gerufen, dass sie hellhörig wurden gegenüber dieser neuen Lehre, und die haben sie komplett abgelehnt. Und die haben sie abgelehnt aus dem einfachen Grunde, weil sie eigentlich auch Jesus umgebracht haben. Wir lesen in Evangelien, dass hauptsächlich die Führenden, die religiösen Führenden im Volk, die haben gerade diese Hinrichtung von Jesus Christus vorangetrieben. Also die haben diese neue Lehre komplett abgelehnt. Und so beobachten sie wieder die Apostel, nachdem sie ihnen den Redeverbot gestellt haben, dass sie immer noch, wie davor schon, Jesus predigen. Die gehen immer noch in den Tempel, die Gemeinde wächst weiter und die hören einfach nicht auf. Und so lesen wir hier in Vers 17, da erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt. Lukas gebraucht in Apostelgeschichte gerne diesen Ausdruck, da erhoben sie sich. Damit will er sagen, dass die Leute, der Hohepriester und die Sadduzäer, dass sie einfach sich aufmachten und die wollten einfach den entscheidenden Schlag gegen diese neue Lehre zu machen. Wir sehen auch später in diesem Abschnitt, dass sie nicht nur alleine, nur der Hohepriester und die Sadduzäer, sondern die haben wirklich die ganze Führung in Israel zusammengerufen, um überhaupt über die Apostel zu urteilen, was sie jetzt mit denen eigentlich machen wollen. Hier steht einfach der Hohepriester, wahrscheinlich war das der Priester, der gerade in diesem Jahr auch den Dienst im Tempel innehatte, und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer. Wer waren eigentlich die Sadduzäer? Ich möchte mit euch zusammen einfach zwei Bibelstellen lesen, und da wird es eigentlich ganz gut beschrieben, was die Sadduzäer waren. Das war eine Partei, eine religiöse Partei im Volk Israel, und die hatten so ihre bestimmte Ausrichtung gehabt. Matthäus 22, Vers 23. Matthäus 22, Vers 23. An denselben Tagen traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung. Und Apostelgeschichte 23, Vers 8. Apostelgeschichte 23, Vers 8. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister, die Pharisäer aber lehrten beides. Also die Sadduzäer, die erkennen einfach nur die fünf Bücher Mose. Also von den Propheten hielten sie nicht viel, und sie glaubten an nichts Übernatürliches. Weder an Auferstehung, noch an Engel, noch an Geister. Die Pharisäer aber glaubten daran. Und deswegen in dieser letzten Stelle, da ging es auch darum, dass Apostel Paulus mitgekriegt hat, dass unter seinen Ankläger zwei verschiedene Parteien sind, und dann sprach er über die Auferstehung. So, die Sadduzäer waren meistens die wohlhabenden Leute, und die haben sich eigentlich mehr um die Politik gekümmert als um die Religion. Die waren sehr loyal gegenüber den Römern, und ich denke, deswegen haben sie auch hier, waren sie federführend. Weil sie merkten, dass in Jerusalem wirklich was los ist, dass im Volk Israel entsteht eine neue Lehre und vieles bewegt sich. Und die hatten Angst, weil eine hohe Priester, der sagt zu denen, ihr habt in Jerusalem wirklich ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Also überall spricht man nur von dieser neuen Lehre, und ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Ich denke, der hat so ein bisschen Angst gehabt, dass die Römer diese Bewegung im Volk Israel nicht mehr lange dulden werden, dass sie da nach ihrer Art auch Ordnung schaffen werden. Ich denke, das war so bei denen im Hinterkopf. Sadduzäer, die glaubten nicht an Auferstehung, und die Kernbotschaft der Apostel war, Jesus Christus ist auferstanden. Und durch seine Auferstehung haben wir die Erlösung. Das ist eigentlich auch unsere Kernbotschaft. Und das passte denen nun gar nicht. Und sie waren erfüllt, ja, in Luther-Übersetzung steht, von Eifersucht erfüllt. Das ist eigentlich nicht Eifersucht in dem Sinne gemeint wie Neid, sondern die waren voll Eifer. Einige Übersetzungen, die haben auch so übersetzt, die waren voll Eifer. Und ich denke, das ist näher an diesem Text, weil es heißt ja auch, die erhoben sich, die wollten wirklich jetzt endlich mal einen Schlussstrich ziehen und den entscheidenden Schlag gegen diese Lehrer zu machen, und die waren voll eifrig. Die waren eifrig für ihr Volk. Die waren eifrig vielleicht für ihren Gott, so wie sie das verstanden haben. Die waren voll Eifer. Und die legten die Hand in Vers 18, und die legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Die meisten Ausleger, die gehen davon aus, dass sie wirklich alle Apostel auch verhaftet haben. Weil es heißt einfach hier die Apostel. Es werden keine Namen genannt. Wie auch immer, die Apostel waren noch alle in Jerusalem. Die sind noch nicht verstreut gewesen. Und deswegen ist das auch durchaus denkbar, dass die alle Apostel verhaftet waren. In Kapitel 4, da haben sie einfach gefangen genommen. Und ich habe bei einem Ausleger gelesen, dass sie bei dem Tempel da irgendeinen Raum hatten, wo sie ja für kurze Zeit irgendwie Gefangene einsperren konnten, dass die dann am nächsten Tag oder im übernächsten Tag dann Verhandlungen führen konnten darüber. In Kapitel 5 heißt das schon, dass sie in das öffentliche Gefängnis eingesperrt waren. Und das macht die Sache schon viel ernster. Weil die Apostel schon einmal Redeverbot bekommen haben und die haben sich nicht dran gehalten. Deswegen konnte es auch unter Umständen auch zu einem Todesurteil kommen. Das war nach damaliger Rechtsprechung so: Wiederholungstäter, wenn er nicht sich dran hält, dann wird es ernst für ihn. Und vor allem, wenn sie den schon in das öffentliche Gefängnis stecken, dann sind die Römer auch schon mal involviert. Und ich finde interessant, wie Lukas so mit einer Trockenheit, ohne auszuschmücken, beschreibt, wie der Engel die Apostel befreit aus dem Gefängnis. Er beschreibt einfach mit kurzem Satz: Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach. Einfach, er tat die Türen auf, er führte sie raus und gab ihnen einen Befehl. Wie sich die Wachen verhalten haben, wie das vonstatten gekommen ist, wie weit er sie führte, steht nichts. Nur wir werden später lesen noch, wo die Knechte dann zurückkamen und sie, oder zu dem Hohen Rat zurückkamen und sie die Apostel nicht mehr im Gefängnis gefunden haben, die haben auch so ähnlich berichtet. Alles war normal. Bis wir die Tür aufgemacht haben, die waren weg. So unspektakulär. Und ich denke, wenn Gott den Menschen Augen zumacht, dann sehen sie zu. Ja? Stellt ihr mal vor, die waren wahrscheinlich sogar in den Ketten und da stehen die Wachen vor der Tür. Und da kommt ein Engel, macht einfach die Tür auf und der Wachtmann steht daneben und sieht nichts und hört nichts. Das ist das Wirken Gottes. Und der Engel gibt den Apostel einen Auftrag. Er befreit sie nicht nur einfach, damit sie befreit sind, damit sie sich ihrer Freiheit erfreuen, sondern er gibt ihnen einen Auftrag und sagt, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Also die erhalten einen Auftrag, geht hin, wieder in den Tempel und lehrt weiter das Volk. Was sollen sie lernen? Die sollen die Worte des Lebens weitergeben. Denn das ist wichtig. Das muss hinausgetragen werden. Und da können die Juden auch nichts dagegen machen. Gott hat geplant, dass in erster Zeit wirklich das Wort Gottes mit aller Macht ausgebreitet wird. Denn an diesem Wort, was die Apostel predigen, wird sich entscheiden, ob einer zum ewigen Leben hindurchdringt oder bleibt er im ewigen Tod. Es geht um Leben und Tod. Und er sagt, und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Wie reagieren die Apostel? Und da haben wir schon erste Anwendung für uns. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Zwei Dinge, die sie daran ändern konnten, um frühmorgens in den Tempel gehen und zu predigen. Zum Ersten, der Engel hat sie in der Nacht befreit. Also die waren hundemüde. Die haben nicht geschlafen. Die ganze Aufregung der Festnahme, Gefängnis, die Sorgen über die Gemeinde, wahrscheinlich nicht geschlafen. Dann kommt der Engel und das mussten sie auch erstmal verkraften. Der Engel führt sie raus, gibt ihnen einen Befehl oder Auftrag zu predigen. Die haben die Nacht die Augen nicht zugedrückt. Die waren müde. Aber es steht hier, die sind früh morgens. Sobald die Tempeltüren aufgingen, wo die ersten Schafe dahin strömten, um geopfert zu werden, da waren sie auch schon da. Und das andere, das war für sie gar nicht so ungefährlich, jetzt wieder im Tempel auftauchen und zu predigen. Denn sie waren ja eigentlich gefangen genommen. Und jetzt sind sie entwischt und gehen wieder und predigen. Das war für sie gefährlich. Die konnten sich auch schuldig machen, die haben sich schuldig gemacht, dass sie aus dem Gefängnis entflohen sind. Aber die gehen trotzdem hin und die haben einen Grund dazu. Und da sagte Petrus selber zu dem Hohepriester und sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich glaube, das ist der Schlüsselvers in diesem ganzen Abschnitt. In der ganzen Apostelgeschichte, würde ich mal sagen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Lieben, sind wir gehorsam und gewissenhaft, wenn es um Reich Gottes geht? Lasst uns an jeder in sich gehen und sich fragen, wie stehe ich eigentlich zu meinen Aufgaben, zu meinen Gaben, die mir Gott gegeben hat? Wie weit stehe ich von diesen Aposteln, die frühmorgens praktisch sofort ans Werk gingen und die haben das Wort gepredigt? Weder Müdigkeit noch Gefährlichkeit hat sie davon abhalten können. Ihr Lieben, nichts darf uns im Weg stehen, den Willen Gottes zu tun. Nichts darf uns im Weg stehen, dass wir Gott und einander dienen. Nun, der Hohepriester in Vers 21 Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Wir haben in Vers 17 gelesen, dass der hohe Priester und die Sadduzäer, das war vielleicht eine kleine Schar. Und hier zur Verhandlung, da werden auch mehrere andere Parteien oder Leute genannt. Erstmal der hohe Priester und dann die mit ihm waren, die Sadduzäer. Und dann riefen sie den hohen Rat zusammen und die Ältesten oder alle Ältesten in Israel zusammen. Die haben praktisch die ganze jüdische Gerichtsbehörde zusammengerufen. Wir müssen wissen, dass die Israeliten waren damals unter den Römern und Römern, die hatten das letzte Wort zu sagen. Aber die haben den Israeliten doch viele Freiheiten gegeben. Also die konnten bestimmte Urteile fällen, die konnten sogar Todesurteile fällen, aber beim Todesurteil, da müssen sie dem römischen Prokurator die Sache vorlegen, dass er sein Segen darauf gebe oder dass er dann sein Ja dazu sagt und sagt, ja, den können wir umbringen. Ja? Und somit kommen sie auch hier zusammen, die ganze Führungsschicht in Israel. Das ist wirklich, die haben alles zusammengerufen, was irgendwie im Volk zu sagen hatte, damit die Sache auch wirklich Hand und Fuß hat. Die wollten, wie gesagt, die wollten den entscheidenden Schlag gegen diese neue Lehre machen. Und dann sandten sie zum Gefängnis, dass die Apostel geholt werden. Die Knechte gehen hin, in Vers 22 und 23, die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Die kommen dahin, alles ganz normal, die Wächter stehen, alles klar, alles in Ordnung, jo. Wir waren wach, wir waren dabei, alles klar. Hier sind Schlüssel, aufmachen. Aufgemacht, keiner drin. Und dann kommen die Knechte heißen die, ne? Knechte. Kommen sie zurück und berichten genauso trocken. Wir haben aufgemacht, war alles ganz normal, war keiner drin. Ich denke, die Knechte, die haben aus einem Grund so trocken berichtet, weil sie einfach Angst hatten. Vielleicht hielten sie auch viel von dieser neuen Lehre. Und auf einmal passierten da Dinge, die man eigentlich nicht erklären kann. Und da sitzt die ganze Führungsschicht und die will Urteil darüber fällen und die will die Leute verurteilen, die Jesus predigen. Auf einmal sind die nicht da. Auf eine ganz unerklärliche Weise. Da heißt das von den Richtern, als die Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden soll. Wurden sie betreten. Das ist ein alter Ausdruck. Heißt nicht anderes. Die waren einfach ratlos und verwirrt. Die wussten nicht, was daraus werden sollte. Wie kommt das zustande? Sowas haben sie wahrscheinlich noch nicht erlebt. Die Wachen waren vor der Tür. Die haben versichert, dass sie wirklich die ganze Nacht wach waren. Die Tür war fest verschlossen. War nichts Verdächtiges da, aber trotzdem waren die Gefangenen weg. Und dann kommt auf einmal ein Informant, der wird keinen Namen genannt und nichts. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich falsch, aber ich lese da so ein bisschen, dieser jemand, der macht sich sogar lustig über die ganze Führungsschicht. Weil er sagt einfach, der nimmt sich die Frechheit und sagt, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, die stehen schon wieder im Tempel und lehren weiter munter. Nun, was machen? Die wollen ja irgendwie die Gerichtsverhandlung voranbringen. Die haben jetzt die ganze hohe Leute zusammengerufen. Dann entschließen sie sich, die Apostel nicht mit Gewalt zu holen, einfach einzuladen oder vorzuladen zu dieser Verhandlung. Da ging, Vers 26, da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würde. Also die gingen hin mit Schmeichelworten, vielleicht, die haben zumindest freundlich ihnen zugeredet und sie gebeten, mitzukommen, dass sie doch miteinander ein Gespräch haben werden. Und zwar aus dem einen Grunde, die wollten kein Aufruhr in Jerusalem riskieren. Das heißt hier, dass sie nicht gesteinigt würden. Wir haben ja vorhin gelesen, dass die Leute hielten viel von dieser neuen Lehre, von dieser neuen Bewegung. Auch die, die nicht an Jesus Christus glaubten, die haben einfach gesehen, das ist irgendwas am Entstehen, was eigentlich von Gott sein muss. Und so haben sie nicht mit Gewalt, sondern sie freundlich dazu überredet, mitzukommen. Und die Apostel gehen mit. Und sie brachten sie, Vers 27, und sie brachten sie, stellten sie vor dem Hohen Rat. Die Apostel, die widersetzten sich nicht. Also sie könnten einfach sagen, wie kommt ihr dazu, uns wieder zu holen? Der lebendige Gott, der Gott unserer Väter, so wie er später auch in dem Zeugnis sagt, der Gott unserer Väter hat uns selbst befreit. Er hat einen Engel geschickt. Oder könnt ihr erklären, wie wir da rausgekommen sind? Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nein, das haben sie nicht gemacht. Die widersetzen sich überhaupt nicht. Die erkennen einfach das Recht ihrer Vorladung an. Die kommen einfach mit. Interessant, wie der hohe Priester die Apostel anspricht. Der erwähnt ihre Befreiung mit keiner Silbe. Er geht sofort zur Tagesordnung über und er fragt nicht und der war ratlos. Der war einfach durcheinander. Er konnte sich das nicht erklären und er hatte vielleicht sogar Angst, dass er eine Erklärung bekommt, wie das zustande gekommen ist. Aber der hat nur ein Ziel, diese Leute zu verurteilen, diese neue Lehre wegzuschaffen, wieder im Volk Ruhe schaffen, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Da spricht er quasi sofort das Urteil über die Apostel. Nach dem Recht, wenn sie schon mal verwarnt worden waren. Und die tun das trotzdem, dann blüht denn zumindest eine harte Strafe. Und er geht sofort frontal über und sagt, wir haben euch doch verboten, in diesem Namen zu reden. Mir ist noch aufgefallen, dass der hohe Priester nicht mal diesen Namen ausspricht. Muss er aber Jesus gehasst haben. Und ich denke, es geht jedem so, der sich gegen Jesus entscheidet. Wenn er immer wieder mit diesem Namen konfrontiert wird, dann muss er sich jedes Mal entscheiden, glaube ich an diesen Namen oder lehne ich das ab? Und irgendwann mal wird das zum Hass. Und dieser hohe Priester, die haben in diesen ersten, ich weiß nicht, das waren wahrscheinlich nur ein paar Monate, ich weiß nicht wie lange, ich habe jetzt nicht nachgeforscht, wie lange das Ganze ging, von der Himmelfahrt bis jetzigem Zeitpunkt. Aber der hat schon so viel zu tun gehabt mit dieser neuen Lehre und ihm waren die Hände eigentlich gebunden. Alles, was die unternommen haben, das war einfach kontraproduktiv. Die Lehre, die wuchs immer mehr. Oder die Anhänger von Jesus, die waren immer mehr. Und er hasste diesen Namen. Er sprach nicht mal diesen Namen aus. Er sagt, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und zum anderen, er spricht eine großartige Wahrheit. Es geht um diesen Namen. Ihr Lieben, es glauben heutzutage viele Menschen an einen Gott. Aber das sind keine gläubigen Menschen. Ich sage das bewusst so provozierend, weil es geht um den Namen Jesu. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und dieser hohe Priester, er sagt, in diesem Namen, ihr sollt diesen Namen nicht predigen. Es geht um diesen Namen, es geht um Jesus. Und dann sagt er, und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Er bezeugt einfach, das, was ihr tut, das hat Erfolg. Er meint zwar, ihr macht immer mehr Unruhe im Volk, aber er spricht einfach aus und sagt, das, was ihr da tut, das breitet sich aus. Das kann keiner mehr aufhalten. Ihr habt Jerusalem schon erfüllt. Und schon bald darauf geht außerhalb von Jerusalem. Das werden wir in den nächsten Wochen auch miteinander betrachten, dass die Jünger dann außerhalb von Jerusalem gehen. Er sagt, ihr habt mit dieser Lehre Jerusalem schon erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er daran gedacht, wo Jesus verurteilt worden ist, da schrie das ganze Volk mitsamt den Oberen, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. In Matthäus 27, Vers 25. Vielleicht schwebte ihm diese Sätze. Vielleicht hat er sich so erklärt, wenn wir das weiter geschehen lassen, da wird irgendwas in Jerusalem passieren, sodass die Römer ganz hart reagieren werden. Was auch später passierte. Schon einige Jahrzehnte später wurde Jerusalem komplett zerstört. Aber vielleicht hat er davor Angst. Oder er wollte sich einfach davon freisprechen. Ja, wir haben den nicht umgebracht. Obwohl gerade die haben den Jesus ans Kreuz genagelt und umgebracht. Jetzt die Antwort von den Aposteln. Und da heißt das Petrus, aber und die Apostel. Die redeten wahrscheinlich alle so, was war nicht, war da so ein Gespräch unter den allen. Und er spricht einen Satz aus, und ich glaube, das kann man als Überschrift über das ganze Tun der Apostel in der ganzen Apostelgeschichte stellen, immer wieder als Überschrift. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er sagt, wir sind einfach den Willen Gottes unterworfen. Wir können nicht anders. Apostel Paulus sagt einige Jahre später und sagt, wehe mir, wenn ich den Christus nicht predige. Die haben sich völlig dem Willen Gottes unterordnet, unterworfen. Und dann sagt er, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt. Da spricht wieder das aus, wofür eigentlich die Richter sie bestellt haben. Die wollten eigentlich diese Auferstehungsgeschichte nicht mehr hören, die Juden. Und Petrus frei heraus, mit aller Freimut, er sagt, Gott unserer Väter hat diesen Christus auferweckt. Und interessant, wie er den Gott anspricht. Er sucht mit den Juden immer noch den gemeinsamen Boden und sagt, Gott unserer Väter, der Gott Jakobs, Isaaks, der Gott unserer Väter, der Gott, an dem ihr auch glaubt, dem ihr auch eifrig dient, dieser Gott hat diesen Jesus auferweckt. Und er hat den zum Fürsten und Heiland gemacht, zum Retter gemacht, für uns alle. Und er spricht wie eine Anklage auch und sagt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt, frei heraus. Er spricht ihre Schuld an. Aber er spricht ihre Schuld vielleicht nicht an, dass er sie verurteile, sondern er sagt auch später in Vers 31, den Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Er sagt nichts anderes, liebe Leute, liebe Israeliten, meine Brüder, für euch ist dieser Christus gestorben. Für euch ist er auferstanden. Für euch ist Vater im Himmel, hat ihn zum Fürsten erhoben, zum Heiland, zum Retter erhoben. Für euch gilt diese Gnade. Auch wenn sie Christus ans Kreuz genagelt haben, auch wenn sie Christus umgebracht haben, für sie steht diese Gnade da. Sie können sich bekehren, sie können Buße tun und Vergebung der Sünden empfangen. Und Vers 32 sagt er, und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist eigentlich in einem Vers der ganze Sinn der Evangelisation zusammengefasst. Er sagt, wir sind Zeugen dessen. Wir sind auch Zeugen. Wir sind Zeugen, dass Jesus uns erlöst hat. Und Zeugen, die müssen zeugen, die müssen weitergeben. Die müssen das erzählen, was sie erlebt, was sie gesehen haben, wovon sie zu zeugen haben. Und der Apostel Petrus sagt, wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist. Ich glaube, er sagt damit, wir können nur das bezeugen, was wir erlebt haben, was wir mit Jesus gesehen und erlebt haben. Und der Heilige Geist, der macht die eigentliche Arbeit. Und der Heilige Geist mit uns. Der überführt die Menschen, der schenkt ihnen Buße. Er verhilft ihnen zum neuen Leben. den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Den Heiligen Geist, ganz einfach, kann nur der bekommen, der den Namen Jesu annimmt, der Gott gehorcht. Und unser Glaubensweg ist ein Gehorsamsweg. Das vergessen wir auch gerne und schnell. Sobald wir anfangen zu denken, dass Jesus alles nur für uns getan hat, da sind wir schon auf dem falschen Weg, oder? Der gibt den Heiligen Geist nur denen, die gehorsam sind. Ja, Jesus hat alles für uns aufgegeben. Aber er will, dass wir ihm gehorchen. Er will, dass wir ihm folgen, wie ein Schaf. Was macht ein Schaf? Er hat kein Navi, kein Kompass, sondern er hat den Hirten. Und das Schaf, was gehorsam ist, das erreicht das Ziel. Das Schaf, was gehorsam ist, nur das kommt auf eine grüne Aue und kriegt eine frische Speise. Gehorsam ist das Schlüsselwort. Nicht nur Bekehrung am Anfang, sondern Gehorsam. Eine andere Stelle heißt so ähnlich wie: Und Gott, jetzt wollte ich frei zitieren, aber das ist eine Stelle, wo es heißt: Und Gott hat aufgerichtet den Gehorsamsglauben unter den Heiden, irgendwie so. Muss ich jetzt passen? Habe ich die Stelle nicht extra aufgeschrieben? Ich möchte zum Schluss noch mal drei Anwendungen aus diesem Text uns mitgeben. Die waren für mich persönlich auch sehr herausfordernd. Und ich denke, wir können von den Aposteln auch sehr viel lernen. Zum einen sind wir gehorsam und gewissenhaft, wenn es um das Reich Gottes geht. Lass uns von den Aposteln lernen, so wie sie gleich früh morgens gingen in den Tempel und lehrten. Lass uns gewissenhaft mit unseren Gaben und Aufgaben umgehen. Oder wie stehen wir zu den Verantwortlichen in unserem Land? Die Apostel hätten jeden Grund gehabt, nicht in den Verhandlungssaal zu gehen. Erstens, Gott hat sie auf so eine übernatürliche Weise befreit. Und zweitens, die hatten das Volk auf ihrer Seite. Aber nein, die haben die Oberen anerkannt. Und wenn sie die vorgeladen haben, dann gehen sie dahin. Aber die bezeugen von denen ganz klar: Wir akzeptieren euch, wir erkennen euch als unsere Obrigkeit, aber wir sind dem Willen Gottes völlig unterworfen. Mit anderen Worten, wenn ihr von uns irgendwas verlangt, was dem Willen Gottes widerspricht, können wir euch nicht gehorchen. Aber die haben die Verantwortlichen im Land anerkannt, die sind denen gefolgt. Und genau so auch wir sollen unsere Obrigkeit anerkennen, aber den Willen Gottes unterworfen sein. Und gerade in dieser Zeit, in dieser unruhigen Zeit, es ist oft sehr schwer, die Obrigkeit noch zu akzeptieren. Zumindest mir geht es so. Aber ich habe in diesem Text gelesen, egal was sie entscheiden, egal wie sie über das Land regieren, die sind die Obrigkeit. Aber ich bin dem Willen Gottes unterworfen. Und das befreit einen. Ich stehe unter Gott Und ich weiß, er hat alles in seiner Hand. Und er hat alles in seinem Plan. Und das andere, die Evangelisation. Unsere Aufgabe ist, Jesus zu bezeugen. Aber bekehren können wir keinen Menschen. Das macht der Heilige Geist. Lass uns von den Aposteln lernen, und das befreit auch einen. Wir sind Zeugen und der Heilige Geist mit uns. Und er macht die eigentliche Arbeit. Amen.